Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? So, bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das habe ich nicht erfunden, sondern Richard David Precht heißt er, glaube ich, ja. Hat, ich glaube, letztes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel. Das. Ich habe es nicht gelesen, bin nur bis zu den ersten drei Seiten oder vier bisher gekommen. Aber der Titel gefällt mir gut. Und passt zu dem, was wir gestern auch diskutiert haben. Und daran will ich jetzt anknüpfen. Wir hatten ja gestern so Fragen gehabt, was ist eigentlich Zen? Und was ist Buddhismus? Gehört Zen wirklich zum Buddhismus oder nicht? Und warum vielleicht eher ja oder eher nein? Oder die Frage, wieso trainieren wir so sehr Samadhi, wenn es gar nicht zur Befreiung führt? Wer oder was ist ich? Oder ist die Welt real oder ist sie nur Geist? Woraus besteht die Welt? Das sind Fragen, die sich die frühen Buddhisten nach dem Tod Buddhas, vielleicht wahrscheinlich vorher auch schon, aber nach dem Tod Buddhas intensiv gestellt haben. Massiv. Und an denen sich auch, abgesehen von anderen Streitpunkten, damals die Schulen oder die Sanghas gespalten haben. Nicht? Denn kurz nach dem Tod Buddhas, ungefähr 100, 200 Jahre später, gab es 18, so ist überliefert, wahrscheinlich sogar noch mehr, Sanghas, verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Auffassungen hatten, alle zum Theravada gehörten, also zur Urgemeinde sozusagen, aber alle zu verschiedenen Auslegungen der Lehre des Buddha, so unterschiedliche Meinungen hatten, dass sie sich nicht als eine Sangha gefühlt haben. Später, als das Mahayana entstanden ist, wurden die Differenzen noch viel größer, darauf will ich auch zu sprechen kommen. Aber es war immerhin so, dass zumindest in der ersten Zeit der Spaltung sich die alle ganz gut vertragen haben. Also sich auch nicht gegenseitig angepisst haben und so. Und zum Beispiel auch diese Begriffe Hinayana und Mahayana, Hinayana als kleines Fahrzeug, nicht? Mahayana großes Fahrzeug. Und dass Hinayana als Schimpfwort benutzt wurde, ist auch erst irgendwie später aufgekommen. Die haben alle ganz häufig zusammen Bettelgang gemacht, haben zusammen im Winterquartier gelebt, haben viel miteinander diskutiert. Und wahrscheinlich einmal, weil die Inder, so wird ja gesagt, ohnehin zum Philosophieren neigen, aus Spaß am Konstruieren und Überlegen und Denken. Aber eigentlich, so habe ich jedenfalls gelesen, wurden diese ganzen Fragen mit dem Zweck diskutiert, Lösungen zu finden, die die Meditation und die Verwirklichung und den Weg zur Arhatschaft oder später zum Bodhisattva. Begründen, einerseits begründen und erleichtern, also eigentlich Meditationshilfen sein sollten. Dabei muss man wissen, dass der Buddha alles das, was wir hier so praktizieren, gar nicht gelehrt hat. Ich glaube, die haben früher gar nicht so viel gesessen, nicht in der Form, wie wir gesessen haben. Weder in der Einsamkeit als Waldmönche, noch wenn sie irgendwo zusammen im Winterlager oder sonst wo waren, haben sie zwar meditiert, aber nicht in der Form, soweit ich das weiß, wie wir das hier betreiben. Das ist erst viel später, auch viel, man sagt so ungefähr im 2., 3. Jahrhundert in Indien entstanden und dann natürlich in China kultiviert worden. Der Buddha hat nämlich gelehrt eigentlich nur zwei Meditationsformen, Satipatthana und Vipassana. Nix Koan, auch nix Groß Samadhi oder so, so wie Wolfgang gestern schon sagte. Er kannte natürlich die Samadhi-Übungen und Praktiken, die Jhanas oder sowas, die es ja schon im Hinduismus gab, also zu seiner Zeit und vor ihm. Aber er hat Wert gelegt eigentlich auf Satipatthana und Vipassana. Satipatthana ist die achtsame Betrachtung, Wahrnehmung des Körpers, aller körperlichen Vorgänge, aller Gefühle, aller Aktivitäten des Geistes und aller Geistobjekte. Man kann also eigentlich sagen, achtsam hingucken auf alles, was passiert. Ja. Nicht? Wobei es genau auch um das geht, was wir ja zum Teil natürlich ja auch machen, nicht? Dass du einfach betrachtest, was macht dein Geist eigentlich, welche Filme produziert er, welche Gedanken produziert er, wie entstehen sie und wie vergehen sie. Ja. Wie kommen Gefühle, wie fühlen sie sich an, und wie vergehen sie wieder. Und durch diese Betrachtung, durch dieses genaue Hingucken, aber wirklich mit einer Intensität und wie mit einem Elektronenmikroskop hingucken, ja, nicht nur so oberflächlich, wie wir das schaffen, wirklich genau erkennen können, aha, das sind die Ursachen, aus denen meine Gefühle oder meine Gedanken, meine Konzepte entstehen, meine körperlichen Empfindungen. Und das sind die Ursachen, dass sie wieder vergehen, dass sie vorbeigehen. Also Satipatthana, Aufmerksamkeit, genaues Hingucken, Betrachten, bis hin zu solchen Übungen wie Leichenfeldbetrachtung, ne? Um sich eben wirklich mit der Vergänglichkeit alles Lebendigen, auch des eigenen Körpers, nicht sich vorstellen. Guck dir mal deine eigene Hand an und stell dir mal vor, oh, die verfault jetzt so langsam und dann Fleisch fällt runter und dann bleiben nur die Knochen übrig. Nicht? Ja. Also sich wirklich mit der Vergänglichkeit, Unbeständigkeit auseinanderzusetzen. Und etwas wie Vipassana, was wir eigentlich, finde ich, zu wenig machen. Beziehungsweise jeder bei uns nur privat macht, während hier kriegt er Vipassana eigentlich will, kriegt er hier eben nur in unseren fabelhaften Vorträgen mit. Nicht? Ansonsten müsst ihr euch selber was anlesen oder so. Nicht? Vipassana ist eine analytische Meditation. Vielleicht. Ich habe nicht gefunden jetzt auf die Schnelle, weil ich mich eigentlich so sehr damit nicht beschäftigt habe bisher. Ich habe nochmal im Internet nachgeguckt, wie man das macht. Es ähnelt sicherlich dem, was im Christentum Kontemplation genannt wird. Also ein sehr konzentriertes, klares Nachdenken über, Leid, Leitfreiheit, über die vier edlen Wahrheiten, über die Unbeständigkeit, über Nicht-Ich, über Wiedergeburt. Also dieses analytisch einerseits zu durchdringen, also wirklich zu verstehen. So wie ich, behaupte ich nur, nicht nur, sondern es war tatsächlich so, ich habe, als ich angefangen habe mit Zen-Meditation und dann ja auch nur diesen Buddhistenkram gelesen habe, habe ich das so gemacht, wie ich das in der Physik dann letztlich gelernt habe. Ich lasse keinen Begriff aus, ich überlese keinen Begriff, wenn ich ihn nicht kapiert habe. Bin also wirklich, oder also soweit mein Verständnis immer jeweils gereicht hat, nicht? Also bis ich das Gefühl hatte, ja, jetzt weiß ich ungefähr, was das meint. Ja? Nicht? Was heißt Leerheit? Was heißt Bodhisattva? Und all dieses, alles, was da so vorkommt. Ja? Das wirklich zu durchdringen. Also man könnte sagen, Weisheit, Wissen und Weisheit entwickeln. Wissen würde ich mal sagen als Faktenwissen eher, Wissen, Kenntnis der Lehre des Buddha, einfach schlicht Kenntnis der Lehre des Buddha, Verstehen der Lehre des Buddha und Weisheit heißt ja eigentlich, das zu verwirklichen, also zu verinnerlichen. Das ist einmal ein Prozess, gut, da kommen wir später drauf, oder ihr kennt, ihr wisst das ja sowieso, wie das so langsam in einem so gärt und man sich so eben langsam in seiner Art des Denkens, in seiner Art des Fühlens doch langsam verändert. Auch eben in der Art des Denkens. Das verinnerlicht, das ist so eine Art von Gewöhnungsprozess, wie man auch vielleicht seine Eigenschaften von, wie sage ich mal, Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit oder sowas, das, was die Sila sagen, so nach und nach einem irgendwie mehr eigen werden. Und dieses fundiert eben auch mit Wissen, das würde ich Weisheit nennen. Und die Alten waren ganz klar, Wolfgang hat es gestern schon gesagt, ganz klar der Auffassung, das geht nicht spontan. Also nichts mit Satori oder so einem Erleuchtungserlebnis, sondern es ist ein Prozess. Ein langsamer, langwieriger Prozess. Das war den Alten, den Theravadin. Auch im frühen Mahayana war das unbestritten. Ja, also das mit der plötzlichen Erleuchtung ist eine Erfindung, die kam viel später. Ich will jetzt ein bisschen so ein paar Aspekte einfach schildern, worum sich die eigentlich früher gestritten haben. Und dabei versuchen, dazu eine Beziehung herzustellen zu dem, was wir machen, damit das nicht ganz so in der Luft hängt. Von diesen Theravada-Schulen, diesen 18, irgendwo habe ich die Zahl gelesen, von denen man wohl definitiv weiß, ist eigentlich nur eine übrig geblieben. Und zwar die, die dann später im, ich glaube, drei Jahrhunderte nach Buddhas Tod in Ceylon entstanden ist, Sri Lanka, weil der wie heißt der noch? Bitte? Nein, nicht Akshobhya, das ist ein Dhyani-Buddha. Ashoka, richtig. Ashoka, sein Sohn oder seine Tochter sind nach Ceylon gegangen und haben den Pali-Kanon dorthin sozusagen mitgebracht, der dann später auch dort aufgeschrieben wurde, der halt überliefert ist. Das ist die einzige Überlieferung, die wir eigentlich haben. Dann in verschiedenen Übersetzungen, ins Tibetische und ins Chinesische, also nicht im Original. Das ist sozusagen die einzige Schule, die da übrig geblieben ist. Aber aus dem Theravada, etwa 200, 300 Jahre nach Buddhas Tod, sind andere Schulen entstanden, Und zwar einmal, ich nenne jetzt mal die Namen und sage dann ganz kurz auch, worum sie sich in ihrem Weltbild eigentlich dann unterschieden haben und wie das Mahayana entstanden ist. Nicht? Einmal Savastivada, Sautrantika auf der Theravada-Seite beide und dann als sozusagen erste Sangha, erste Abspaltungsgemeinde, aus der dann Mahayana entstanden ist, die Mahasangika und Lokottaravada. Muss das immer wieder lesen, kriegt das noch nicht so auf der Platte. Und daraus dann letztlich Mahayana. Gut, Sie waren sich ja alle einig über Wiedergeburt. Auch über die Frage, ursprünglich im Theravada, auch über die Frage, wie entsteht Wiedergeburt, nämlich aus dem Karma. Und zwar aus den Tatabsichten. Das heißt also, dass in dem Augenblick des Todes, welche Tatabsichten du da noch nicht erledigt hast, welche Tatabsichten noch aktiv sind, die haben sowas wie einen Erhaltungswert, wie in der Physik die Energie. Ja? Ich vergleiche das ja immer mit so einem Haufen Mikado-Stäbchen, was da liegt. Nicht? Das sind alle deine unerledigten Sachen, die noch irgendwo Energie haben, dass sie irgendetwas noch bewirken wollen, noch nicht aufgelöst sind. Ja? Dieses Mikado-Stäbchen erzeugt eine neue Geburt, die dann mit den Potenzialen, die in diesem Mikado-Stäbchen drin sind, sozusagen zur Welt kommt und die dann weiter mitschleppen muss. Nicht? Also, wenn ich sterbe, kann mir das eigentlich scheißegal sein. Ich arbeite hier nur aus Mitgefühl. Einerseits für euch, um euch auf den Weg zu bringen und andererseits, um nicht meinen Schrott irgendeinem späteren Wesen zu hinterlassen oder möglichst wenig. Ja. Nur Liebe, Mitgefühl. Geil. Und für das Geld, was ich kriege von euch am Ende des Session. Darüber waren sich alle einig. Natürlich waren sich einig über die wesentlichen Eigenschaften der Welt des Erlebens, nämlich Leidhaftigkeit, Unbeständigkeit, nicht ich. Dann haben sie angefangen, genau weiß ich gar nicht, warum das, weil das finde ich etwas, eigentlich braucht man das, glaube ich, gar nicht, nämlich sich ein zu überlegen, wie funktioniert eigentlich die Welt, woraus ist die Welt eigentlich zusammengesetzt. Ja? Und ihr habt wahrscheinlich schon mal den Begriff gehört, den Dharmas. Ja? Und zwar nicht Dharma im Sinne von die Lehre, also mit H, die Lehre des Buddha oder das Gesetz, sondern die Dharmas. Ja? Und dann hat man so ein Modell entwickelt, was also doch, finde ich, phänomenal den Erkenntnissen der Physiker des letzten Jahrhunderts gleicht. Aber wie die genau beschaffen sind, darüber hat man sich dann ja gestritten. Die Theravadin waren der Meinung, es gibt unsubstantielle Daseinsfaktoren. Das heißt, alles, was geschieht, ist aus bestimmten irgendwelchen nicht substanziellen Faktoren zusammengesetzt, die nur ganz kurz existieren. Also so wie da erscheint irgendwas und verschwindet wieder. Und jeder Daseinsfaktor hat eine Folge, das heißt also ist die Ursache für einen anderen. Er erscheint und verschwindet wieder. Und heißt die Ursache, das heißt so eine permanente, ununterbrochene, seit ewigen Zeiten andauernde Kette von Ursachen, irgendein Daseinsfaktor. Und die verbinden sich so ähnlich wie, man könnte sagen, Atome zu Molekülen, ja, oder dann Moleküle zu einem Kisaku. Ja. Und da sie aber nur kurzlebig sind und ganz schnell wieder verschwinden, so kann man erklären, oder so hat man sich erklärt, sozusagen, das ist sozusagen der Grund, warum alles vergänglich ist. Warum es also nichts Beständiges gibt. Nicht? Also rückwärts aus der Erfahrung. Es gibt eigentlich nichts Beständiges in der Welt, hat man konstruiert. Was kann eigentlich dahinter stecken? Hat diese Daseinsfaktoren, diese Dharmas entwickelt, diese Idee, ja? Die sich eben kurzzeitig zu einem Kesaku verbinden, ja? Und dann gehen sie wieder auseinander und der Kesaku zerfällt. Beziehungsweise, wenn es ging eher weniger um die manifeste, reale hier, diese Welt, sondern es ging um meine Hand, ne? Oder deine. Und diese Daseinsfaktoren beschreiben nicht nur, beinhalten also nicht nur die dingliche Welt, sondern auch meine Gefühle, ja? Meine Gedanken. Also alles, was in der realen Welt, was wir als reale Welt wahrnehmen, entsteht letztlich aus solchen Daseinsfaktoren, die immer nur kurz existieren und bedingt sind, nicht? Weil sie immer einen Vorgänger haben, aus dem sie entstanden sind. Also eine permanente, unendliche, könnte man sagen, Kette von Ursache und Wirkung. Es gibt einen nicht bedingten Dharma, ein nicht bedingtes Dharma, und das ist das Nirvana. Also man hatte damals schon die Idee, ich weiß nicht, vielleicht auch vom Buddha selbst, soweit reichen meine Kenntnisse nicht, man hatte damals schon die Idee, dass man sagte, naja, hinter all dem oder als Grundlage von all dem, das Ganze muss eigentlich basieren auf irgendwas. So, hängt nicht so in der Luft, ja. Also so ähnlich wie die Physiker sich Anfang letzten Jahrhunderts, als sie die elektromagnetischen Wellen entdeckt haben, nicht? Licht und sowas, ne? Elektromagnetische Welle, sich nicht vorstellen konnten, dass da kein Medium ist, das diese Lichtwellen trägt, und hat den Äther erfunden. Vielleicht schon mal gehört. Ne? So. Bis man dahinter gekommen ist, dass das nicht funktionieren kann. Dann, das führte dann in die Relativitätstheorie und so weiter. Aber die Vorstellung hatten sie damals eigentlich auch. Also irgendwie muss es so etwas wie einen absoluten, nicht bedingten Grund geben, auf dem sich dieses ganze Welttheater, diese reale Welt, die durch diese Dharmas produziert werden, abspielen, das Nirvana. Ja. Und einen Sinn macht diese ganze Geschichte insofern, als man dann dadurch erklären kann, durch dieses Modell, jetzt wieder rückwärts, kann man also erklären die Unbeständigkeit. Dass sozusagen aus der Kontinuität des Erlebens, dass wir sozusagen einen Moment nach dem anderen erleben und wir das selber als Kontinuität erleben, weil das so schnell geht, dass wir die einzelnen Geistesaugenblicke, in denen Wahrnehmung oder Erleben stattfindet, nicht voneinander trennen können, erleben wir das wie ein Kontinuum, und daraus entsteht die Illusion eines Ich. Daraus entsteht die Illusion, nicht, dass ich sozusagen ein kontinuierliches Ereignis bin. Also in gewissem Sinne so eine Art von Dauerhaftigkeit ja da ist. Und man dann solche Begriffe wie Atman oder Seele oder irgendwie sowas damit verbinden kann. Ja. Die Neurowissenschaft heute hat ja auch nachgewiesen schon, dass das, was wir auch in anderen Kontexten die Nens genannt haben, also Geistesaktivitäten, die kleinste Einheit von Geistesaktivitäten, in Zeitraum von ungefähr 10 Millisekunden stattfinden und aufeinander folgen. Nicht? Das kann man heute messen. Wussten die damals schon. Finde ich geil, sowas. Ich frage mich nur immer, warum haben unsere westlichen Wissenschaftler das nicht viel früher gelesen? Nicht? So. Wahrscheinlich, weil alles als Religion verpackt war, sonst wäre das vielleicht passiert. Und eine Folge davon ist, da diese Dharmas ja sozusagen nur immer einen kurzen Augenblick, vielleicht sind das die 10 Millisekunden, ist egal, existieren und dann verschwinden, ein neues verursachen, aber das erste verschwindet, ja, ergibt sich ganz klar die Aussage, es existiert real in dieser Welt nur dieser Augenblick. Man hat sich nämlich auch darum gestritten, und die nächste Schule ist da anderer Meinung, hat das anders aufgefasst. Nicht? Man hat sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, existiert wirklich nur dieser eine Augenblick? Ja? Oder existiert gleichzeitig auch Vergangenheit und Zukunft? Ja? Ich sehe schon, ich komme heute nicht durch. Morgen hast du frei. Machen wir übermorgen. Oder können wir noch klären. Das waren die Auffassung der Theravada. Ja? Dann hatte ich den Namen erwähnt, Savastivada. Savastivada kommt aus der Wurzel, jetzt weiß ich nicht, ob Savas oder Tivada oder sonst was. Alles ist, heißt das eigentlich. Alles ist, so heißt die Schule. Die haben das umdefiniert. Die waren damit nicht zufrieden, ja? Sondern haben damals anders definiert, dass sie nämlich nicht flüchtig sind, sondern langlebig sind. Das heißt, die haben sich Gedanken gemacht, die mehr in der Richtung unserer Atomphysik gehen, ja? Nämlich haben nach Urbausteinen gesucht, die bestimmte Eigenschaften haben, und haben sich überlegt, wie viele braucht man, um daraus die Wirklichkeit in allen ihren Erscheinungsformen, einschließlich aller Gefühle, Gedanken, Träume und sonst was, konstruieren zu können. Ja? Und die verschiedene Richtungen bei den Savastivada haben irgendwie zwischen 25 und 100 solcher Dharmas sich überlegt. Ja? Das geht natürlich von fest, flüssig, Feuer, Luft, dann bis zu Angst oder Zorn oder Hass, also auch Gefühle und sowas. Nicht? Also haben wir. Und in irgendeinem Buch, ich habe es gestern nicht gefunden, zu Hause, wüsste ich, habe ich eine Liste, wo diese Dharmas drinstehen. Die Liste waren mehr, 120, 130 oder so, ist auch egal. Nicht? Wo man aber tatsächlich gucken kann, verdammt nochmal, die haben sich wirklich genau überlegt, welchen Urbaustein muss ich konstruieren oder wer fehlt mir noch, wenn ich das Gefühl Traurigkeit produzieren will. Ja? Neutralität und Glücklichsein und Zorn, das kann ich mit den Dharmas, die ich habe, aber was fehlt mir noch, damit ich Traurigkeit herstellen kann? Ja? Oder was fehlt mir, damit ich diese Farbe herstellen kann? Nicht? Jeder, der einen Drucker zu Hause hat, weiß, drei Dharmas brauche ich. Nicht? Rot, Cyan und Gelb. Nicht? Ob die das damals schon wussten, weiß ich nicht. So. Aber hell, dunkel, all dieses das, ja, so. Also solche Gedanken haben die sich gemacht. Was aber zur Folge hat, achso, und sie haben dann gesagt, also die Dharmas, anders als wie bei den Theravadern, entstehen nicht und vergehen wieder, sondern sie existieren dauernd, ja, sind also im Grunde ewig und unbedingt, ja. Ihre Kombinationen, die sie eingehen, die sind bedingt. Ja? Aber das Dharma selber ist nicht bedingt, nicht geboren, nicht gestorben, nie entstanden. Und sie sind sozusagen in der Latenz. Und nur wenn sie sich kombinieren zu irgendetwas, treten sie in Erscheinung. Ja? Und in der Konsequenz, also das heißt, wenn sie, dann sind sie aktiv, nicht? Ansonsten, dann gehen sie wieder auseinander und sind wieder nicht aktiv in der Latenz. Ja? So. In der Konsequenz könnte man sagen, oder wurde so interpretiert dann, also, es gibt, diese Welt besteht eben nicht nur aus Gegenwart, sondern auch Vergangenheit und Zukunft sind tatsächlich existent. Ja? Es gibt so ein nettes, mal sehen, wie lange mache ich schon? Na, ist egal, dauert halt länger. Es gibt so ein nettes Bild von einem Physiker David Bohm. Der hat mal Folgendes gemacht. Der hat ein rundes Glasgefäß, ja, so hoch, so einen runden Zylinder. Und in der Mitte des Zylinders ist ein Stab. Ja, und hat diesen Zylinder mit Glycerin gefüllt. Also dass der also so hoch mit Glycerin gefüllt ist. So, wenn man jetzt, ein Glycerin ist ja eine so zähe, träge Flüssigkeit. Wenn man auf die Oberfläche jetzt einen Tintentropfen setzt und dann den Stab in der Mitte dreht, dann passiert ja Folgendes. An der Außenwand klebt das Glycerin, bewegt sich nicht. Ja? Und an dem Stab ist es auch fest. Das heißt, die ganze Masse wird sozusagen verzwirbelt oder verzogen. So, nicht? Könnt ihr euch vorstellen. So, und wenn man jetzt diesen Stab dreht, dann verschmiert ja dieser Tropfen. So. Und die Spur wird dann immer länger, länger, länger. Und wenn du 100 Mal drehst, ist er weg. Machst du jetzt einen zweiten Tropfen, also erst den Tropfen, dann noch einen zweiten Tropfen, dann einen dritten, dann einen vierten Tropfen und drehst, verschwinden sie alle. Und das Geile bei dem Glycerin ist, nicht, dann ist der Tropfen sozusagen in dem irgendwie vollkommen verteilt drin. Also ist in der Latenz, würde man sagen, als Dharma. So. Drehst du wieder zurück, erscheint er wieder. Drehst du weiter zurück, kommt der nächste, Das heißt, du hast das Gefühl, als ob der Tropfen sich dann bewegt. Ja? Besteht aber in Wirklichkeit aus verschiedenen, die vorher, und zwar alles ist eins, alle irgendwie miteinander verbunden, da in der Latenz drin waren. Ja? Finde ich ein geiles Bild. Sowas. Ja? Das kann man real machen. Das ist also nicht nur ein Gedankenexperiment, das funktioniert. Ja? So. Nicht beliebig oft, wenn man tausendmal dreht, wahrscheinlich nicht, aber wenn man. So eine Vorstellung. Das heißt, in diesem Bild kann man sagen, so existiert die Vergangenheit in der Latenz weiter. Und die Zukunft ist auch schon da. Man muss nur drehen, dann kommt sie. Ja. Dann ungefähr erst im 2. Jahrhundert, so nach Christus, taucht eine dritte, oder wird so erwähnt, es geht jetzt ja nur um die philosophische Abfolge so ein bisschen, nicht? Das ist ja nicht. Achso, warum diese ganzen Gedanken hier, auch dieser Savastivada, warum die sich überlegt haben, es muss ja doch irgendwie auch Vergangenheit und Zukunft geben oder sowas. Wie kann man ansonsten über Wiedergeburt reden? Wie kann man sonst erklären, die vielen Millionen, Tausende von Leben, die der Buddha vorhatte, die wir alle vorher haben, der Buddha wusste sie, wir wissen sie ja nicht, oder zum Glück würde ich sagen, und wie Wiedergeburt entsteht. Es muss also irgendwo so etwas wie eine Kontinuität eben doch zwischen Vergangenheit und Zukunft geben. Nicht? Und hat deswegen sich das überlegt, es könnte vielleicht auch so sein, vielleicht auch anders sein. Ja? Die Sautantrika, die haben dann so etwas erfunden wie ein Verbindungsbewusstsein. Das heißt, die kamen auf die Idee, es muss wohl so etwas geben wie ein überindividuelles Bewusstsein. Fand ich gestern ganz spannend, wie Wolfgang das sagte, auf die Frage eigentlich, sind wir getrennt oder sind wir nicht getrennt? Ja? Und Wolfgang sagte das jetzt in meinen Worten, soweit, falls ich es kapiert habe, irgendwie muss zwischen uns etwas, eine Verbindung sein, sonst könnten wir uns gar nicht wahrnehmen, sonst könnten wir gar nicht in Kontakt treten. Ja? Nee? Irgendwie können wir uns ja verständigen. Nicht? Wir verstehen uns sozusagen aus den Konventionen natürlich, in den ganzen Begriffen und so weiter, mit denen wir hier aufgewachsen sind, anders als in anderen Kulturen, da fällt es uns schwerer, aber trotzdem sind wir in der Lage, ich sag mal, unser Wesen, wenn wir nicht allzu verblendet sind, unser Wesen zu erfassen. Das heißt, wenn du unten reinkommst und ich bin vollkommen leer, nehmen wir mal an, also nicht verblendet, wäre es in dem Augenblick, könnte ich erfassen, wie bist du gerade drauf? Was bist du gerade? Das könnte ich also gar nicht hier, nicht mit Begriffen, sondern spüren einfach. Ja, so. Insofern könnte man sagen, die Konstruktion, dass wir getrennt wären, stimmt eigentlich gar nicht. In dem Moment, wo wir da unten im Doksan zusammensitzen, in dem Moment, wo wir hier jetzt zusammensitzen, kann ich uns alle hier, ohne in irgendeinen Widerspruch zu irgendwas geraten, als eins beschreiben. Und alles, was ihr jetzt alles im Bewusstsein und ich im Bewusstsein habe, kann ich ohne mit irgendwas in Widerspruch oder in Probleme zu kommen, beschreiben als ein Bewusstsein. Was aus deinen Inhalten besteht, aus deinem, aus meinem, ja? So. Und weil es so etwas Einheitliches gibt, ist so eine Art von Verstehen, so eine Art von Erkennen, so eine Art von wirklich in Kontakt miteinander treten überhaupt möglich. So kann man das sehen. Muss man nicht. Kann man. Ja? Dann kann man den Gedanken noch ein bisschen weiterführen natürlich und sagen, es gibt tatsächlich so etwas wie ein universelles Bewusstsein. Nicht? Ihr kennt wahrscheinlich alle schon so dieses Bild. Das komme ich dann nachher, beziehungsweise morgen drauf. Wir wollen wirklich pünktlich essen. Ne? Ja. Muss ich bald aufhören. Bin erst bei einem Drittel. Das ist, was ich erzählen will. Ihr kennt sicher dieses Bild von dem großen Meer, Bewusstsein, nicht dargestellt, als das ein großes Meer. Und jeder von uns, das heißt mit seinem Ich-Bewusstsein, mit seinem Denkbewusstsein, mit den Bewusstseinen der fünf Sinne, Hör, Schmeck, Riech, Tast und so weiter, Bewusstsein, ist sozusagen nur eine Welle, dieses Bewusstsein, eine Welle, die zeitweilig eben aus diesem Ozean herausragt. Ja? Und in diesem Wellenbild, da wird ja auch sozusagen, werden die fünf Sinnesbewusstseine, die gucken ja nach außen, das andere spielt sich ja alles nur innen drin ab. Ja? Die sehen sozusagen von der Spitze dieser Welle aus die nächste Wellenspitze und sagen, oh, das bin nicht ich. Nee. So will ich nicht sein. Ja. Nicht? Dadurch kommt sozusagen dieses Getrenntsein. Also kann man in diesem Bild eines universellen Bewusstseins. Hör mal auf. Nicht? In diesem Bild des universellen Bewusstseins eben auch diese Illusion des Getrenntseins sich bildlich vorstellen. Dass es also so etwas gibt. Ja? Und dann jetzt nur noch als Ergänzung und zum Schluss. Man machte sich natürlich Gedanken auch immer darüber. Also nicht nur, wer sind jetzt wir, sondern wer oder was ist eigentlich ein Buddha? Und kam zum ersten Mal auf die Idee, also so wie ich weiß oder gelesen habe, wirklich erst etwa so im 2. Jahrhundert oder um die Jahrtausendwende herum, auf die Idee, dass der Buddha, anders als die Theravadin das sagen, auch heute noch, für die Theravadin ist der Buddha ganz klar ein Mensch und nichts sonst, nichts transzendent. Diesen ganzen transzendenten Krempel, den wir so haben, nee, wir ja nicht, die anderen blöden Buddhisten. Nicht die ganzen Gottheiten und Amida Buddha. Das gibt es bei den Theravadi nicht. Ja? Also, dass der Buddha eigentlich, sage ich mal, eben ein transzendentes, übergeordnetes Wesen ist. Und man dann sowas erfunden hat wie den Dharma, also so eine Trinität, Trikaya heißt es auch, Trinität wie im Christentum. Nicht Gott Vater, Gott Heiliger Geist, Gott Sohn. Nicht, hat man hier erfunden, den Dharmakaya, ja, sozusagen als, ich sag mal, eher so eine Art Eigenschaft, Realisierung, Verwirklichung dieser Divinen Buddha. Ja. Ja, ihr erinnert euch nicht, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, Vairochana, ja, als der idealen Eigenschaften eigentlich eines Menschen oder Buddhas, Dharmakaya, nicht? Sambhogakaya wird sozusagen immer als der Körper der Freude, oder ich würde es mal eher so formulieren, alles, was die Gefühle, Gefühlswelt, Empfindungen und so weiter betrifft, eines Buddha, und Nirmanakaya als der, der tatsächlich hier mit Leib damals gewesen ist, da gewesen ist. Das ist also der Buddha, aber im Grunde ein transzendentes Wesen ist, ja, ein schon immer existiert habendes und auch jemand, der natürlich nicht sterben kann, der also, als er ins Paranirvana eingegangen ist, wie man sagt, mit seinem Tod, für die Theravadin ist er gestorben, weg, basta. Ja? Ist im Nirvana, worüber man eigentlich als Theravadin nichts weiß, was das eigentlich ist. Ja? So. Aber für die Sautrantrika und dann später für die Mahasanghika und Mahayana ist er irgendwie dauernd existent. Und aus diesem Ansatz entstand das ganze Mahayana dann eigentlich, ja, mit seinen ganzen Göttern und Bodhisattvas und diesen ganzen transzendenten Wesen, mit denen die allermeisten Buddhisten in Asien, viele hier ja auch, da in der Nachbarschaft bei uns da hinten im alten Fundhaus, so umgehen, wie die Christen mit Jungfrau Maria oder mit Jesus Rituale und anbeten und Namen rezitieren und so weiter. Kommt später. Na gut, Schluss für heute.